Wir haben heute Morgen das letzte Kapitel aus dem Buch Jona. Ich lese. Das verdroß Jona gar sehr und er geriet in Zorn, so dass er folgendes Gebet an den Herrn richtete. Ach Herr, das ist es ja, was ich gedacht habe, als ich noch daheim war. Und eben darum habe ich das vorige Mal die Flucht nach Tarsis ergriffen. Denn ich wusste wohl, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und reich an Güte und geneigt, dich des Unheils gereuen zu lassen. Und nun, Herr, nimm doch mein Leben von mir, denn es ist mir lieber zu sterben, als noch am Leben zu bleiben. Aber der Herr erwiderte, ist es wohl recht, von dir dich so aufzuregen? Danach ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder. Er baute sich dort eine Hütte und saß darunter im Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Und Gott, der Herr, verschaffte einen Kürbis, der wuchs über Jona empor, um seinem Haupte Schatten zu geben und ihm so seinen Unmut zu nehmen. Über diesen Kürbis freute sich Jona sehr. Als aber am folgenden Tage die Morgenröte aufstieg, verschaffte Gott einen Wurm, der stach den Kürbis, so dass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, verschaffte Gott einen schwülen Ostwind. Und die Sonne stach auf Jonas Haupt, so dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, es ist mir lieber, ich sterbe, als dass ich noch weiterlebe. Gott aber sprach zu Jona, ist es recht, dass du dich so sehr über den Kürbis auflegst? Er sprach, ja mit Recht rege ich mich so auf, so dass mir sogar das Leben verleidet ist. Da sprach der Herr, dich jammert des Kürbisses, um den du doch keine Mühe gehabt hast und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden ist und in einer Nacht verdorrt ist. Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in der über 120.000 Menschen sind, die zwischen rechts und links noch nicht unterscheiden können, dazu eine Menge Tiere. Dies vierte Kapitel, ihr Lieben, hat den Auslegern sehr viel Not gemacht. Und wenn man die Kommentare liest, die zu diesem vierten Kapitel von Jona geschrieben sind, dann wird immer wieder die Behauptung aufgestellt, dass, und die Begründung gegeben, dieses vierte Kapitel könne doch unmöglich von Jona sein. Ja, warum? Weil doch der Mann, der selber die Erweckungspredigt in Ninive gehalten hat, der selber Anstoß wurde zum Aufbruch, derselbe Mann kann doch unmöglich jetzt sich so verhalten, dass er genau das Gegenteil tut von dem, was sein Auftrag war. Dass er also sich aufregt über die Lieder, die in Ninive gesungen werden, nicht mit einstimmen will, mir ist Erbarmung widerfahren. Und in der Tat, wenn man von dieser Mitte es sieht, dass hier Jona ja eine Verhaltensweise an den Tag legt, die mindestens widersprüchlich ist, dann muss man fragen, wie ist das möglich? Wie kommt Jona zu dieser Haltung oder ist dieses Kapitel nicht angehängt? Ich persönlich bin der Meinung, dass, ja, ich würde sagen, gerade dieses vierte Kapitel bei Jona, dass die echte Haltung zeigt, die Menschen auch haben können nach ihrer Bekehrung. Dass dieses vierte Kapitel uns gerade den Tiefblick schenkt für die Möglichkeitsbedingungen, die uns in uns liegen, auch wenn wir zum Glauben gekommen sind, auch wenn wir als Missionare tätig sind. Nämlich, worüber richtet sich Jona auf, wenn wir nun mal einsteigen? Er richtet sich darüber auf, dass nach seinem Maßstab, den er jetzt sucht, Gott eigentlich ungerecht verfährt mit den Rabauken in Ninive, mit diesen Halunken und Spitzbuben und Huron, die dort zum Glauben gekommen ist, nicht wahr, dass da nicht der Blitz Gottes reinschlägt, dass Gott das so billig durchgehen lässt, ohne Strafe, nicht? Er meint, es müsste doch auch in der Gerechtigkeit Gottes liegen, dass da, wo Schuld ist, auch eine Bestrafung ist. Und nun müssen wir natürlich sagen, ihr lieben Geschwister, dass in der irdischen Gerechtigkeit dieser Maßstab ja unbedingt richtig ist. Ich halte es nicht für richtig, wenn Eltern ihre Kinder nicht strafen, wo wirklich etwas versehen ist mit eigener Schuld, sollte man auch die Strafe üben. Luther hat immer wieder gesagt, und so hat das ja wohl geübt, auch bei seinen Kindern, nicht, dass neben dem Apfel auch die Rute liegen muss. Und es muss auch die Liebe eine strenge Liebe sein. Das ist schon richtig. Und die ganze Strafgesetzgebung, die maßgeblich ist, ja in dieser Welt und auch bei uns, in unserer Bundesrepublik, nicht, die beruht ja auf diesem Gerechtigkeitsgesichtspunkt, wo Schuld ist, da muss auch Strafe sein. Und da muss auch die entsprechende Strafe sein, in einer Höhe, die entsprechend der Schuld oft ist. Und das würde also richtig sein. Aber nun ist es doch etwas anderes mit der Gerechtigkeit Gottes. Und darin liegt nun das Ärgernis der Gerechtigkeit Gottes, wenn ich sagen soll, dass hier, wenn ich zum Glauben komme, wenn ich Schuldner bin und mich als Schuldner weiß, wenn der Heilige Geist in mir die Sündenerkenntnis geschenkt hat, die ich nie von mir bekomme, sondern als Sünder kann ich mich nur entdecken, wenn der Heilige Geist, Paulus sagt, die Sünde sündig macht, sonst vergebe ich sie mir ja immer selber. Und wenn das geschieht, Spörtchen sagt, dann ist man im Grunde halb gerettet. Denn dann ist Gott bei mir an der Arbeit. Ich kann die Sünde von mir aus ja gar nicht allein erkennen. Nicht? Wenn ich in mein eigenes Leben denke, da habe ich jeden Sonntag das Sündenbekenntnis in der Kirche mitgebetet und konnte es auswendig und habe es mitgemurmelt. Aber das war doch ein Unterschied, ob ich das so formelhaft gebetet habe, von den Stunden, die ich da in der Kirche abgesessen habe, bis zu dem Augenblick, wo ich durch Gott Sünder wurde, wo mit einem Mal mir deutlich wurde, dass die Flecken, die ich habe in meinem Leben, in Gedanken, Worten und Werken, dass ich die nicht retuschieren kann, wegretuschieren kann. Und dann kam noch etwas Schrecklicheres in meinem Leben. Das war eigentlich das Erschrecken. Dann versucht man ja, sich an Riemen zu reißen. Jedenfalls habe ich das versucht. Und so hat es Luther getan und so hat es Wesley gemacht. Man versucht zunächst, wenn man merkt, dass man Gott verschuldet ist, dass bei uns etwas nicht in Ordnung ist, versucht man das aus dem eigenen zu schaffen. Man versucht da rauszukommen, nicht? Und wie es bei uns die Jungs auf dem Hofe ja auch manchmal immer erst versuchen. Man will sich wie Münchhausen selber an Haaren aus dem Sumpf ziehen. Und erst dann, wenn man das entdeckt, ich habe nichts, ich habe die Kraft nicht. Ich kann die Buße, die Gott von mir verlangt, kann ich gar nicht bringen. Sondern wenn ich schon Buße tun will, ich weiß nicht, ob Ihnen das nicht auch so ergangen ist, bei Ihrer Bekehrung, wie es mir ergangen ist. Wenn man Buße tun will, dann entdeckt man mit einem Mal, dass uns das Hemd näher liegt als der Rock, dass die Sünde uns unter Umständen so lieb ist und so hautnah ist, dass wir sie gar nicht bereuen können, auch wenn wir es wollen. Man sollte sich einmal prüfen an der Lieblingssünde, die jeder unter uns ja kennt, an der schwächsten Stelle, wie unsere Verhaltensweise da ist. Nicht wahr? Da entdecken wir meistens, dass wir da wohl ja nur sehr schwer die Reue empfinden. Es war in meinem Leben so, dass ich glaube, die Leidenschaft, die am meisten, ich würde auch sagen, wo die Kette in meinem Leben am stärksten ich mir dessen bewusst war, das war das Rauchen, nicht? Und ich habe, sind 40 Jahre her, wo ich nicht mehr rauche, aber ich glaube, ich habe geraucht wie ein Schlot. Ich habe an einem Sonntag mal 30 oder 40 Zigarren geraucht, nicht? Und das war schon eine Ecke, nicht?
Und ich glaube, ein Zigeunerarbeiter konnte immer arbeiten für Kemmler, nicht? Und bei uns in Aalen, die Kaufmannsfrau hat gesagt, ich kann alles glauben, aber das könnte ich nie glauben, dass Pastor Kemmler nicht mehr rauchte. Denn ich war immer am Paffen, nicht? Nicht morgens, wenn ich aufstand, eine Zigarre, wenn ich eine Predigt machen wollte, eine Zigarre, dann meinte ich, bildete ich mir ein, dann gingen die Gedanken besser, nicht? Alles Einbildung, nicht? Und dann, wenn ich Ärger hatte, dann kam eine Zigarre, nicht? Dann musste die Laune wiederkommen. Und wenn ich mich freute, dann musste auch eine Zigarre geraucht werden. Also ein Grund war ja immer da, nicht? Nicht? Und dann, dann habe ich es mal, meine Frau sagte immer, lass das mal sein, denn du gibst ja Anstoß durch das Rauchen. Du predigst Bekehrung und allen anderen predigst du das. Und wenn man dich sieht, immer mit einer Zigarre, na, dann habe ich gesagt, na ja, was der Mensch braucht, muss er haben, nicht? Und dann Harms war doch auch ein großer Mann, nicht? Und der Erweckungsprediger, der hat auch dauernd geschmökert und Wille an Johannes Busch. Und nun kam ich auf andere, auf Vergleichsmöglichkeiten, nicht? Wo andere das auch taten. Na, und, aber damit war ich nicht aus der Zange raus. Und dann habe ich versucht, mal 8 Tage nicht zu rauchen, meiner Frau zuliebe. Na ja, dann ging das auch so. Holter die Polter die, dann traf ich den Arzt bei uns auf der Straße, der rauchte noch mehr als ich. Und der sagte mir dann, Herr Pastor, was sehen Sie käsig aus? Sag ich, ja, meine Frau, die will nicht mehr, dass ich rauche, nicht? Und das ist doch nicht möglich. Verdauung, ich habe gerade hier ein Gutachten von der Universität Bern, nicht von der Fakultät, nicht das Rauchen, das fördert die Verdauung und den ganzen Kreislauf. Das ist also hochgradig wichtig fürs menschliche Leben. Ich sage, da haben Sie ein Gutachten, haben das die Gelehrten rausgekriegt? Ja, habe ich gerade bei mir. Ich sage, Herr Doktor, ist ja wunderbar, kommen Sie gleich mit. Dann meine mitgenommen. Ich sage, liebe Frau, setz dich mal schön hin. Nun hör mal, was die Wissenschaft sagt. Verstehst du? Nun kam die Hypothese von Bern. Nicht? Und dann habe ich meiner Frau gesagt, nun musst du doch verstehen, Mädchen, nicht, wenn der Doktor was sagt und die Wissenschaftler, das ist ja gar nicht zu verantworten von dir, wenn ich nicht mehr rauche. Stell dir vor, dann keine Verdauung, dann Darmverschluss, was kann da alle kommen? Schreckliche Dinge passieren da und du bist schuldig. Du willst doch wohl nicht an deinen Mann schuldig werden. Nicht? Versteht ihr? Und Heinrich Kemmler rauchte weiter. Und ja, so macht man das dann, nicht? Umgehungstaktik macht man dann. Und dann sagte mein Küster, meine Frau war nicht da, als ich keine Zigarre beim Kaufmann im Kriegen mehr kriegen konnte, Herr Pastor, es gibt was viel Schöneres, fangen Sie das doch an. Ich sage, was denn? Prim. Ich sage, oh, nicht prim, nicht? Das ist doch unästhetisch. Ja, Ihre Frau ist nicht da, können Sie doch mal versuchen. Sehen Sie, ich schneide Ihnen so eine Ecke ab, legen Sie hinter den Kusenzahn und da sollen Sie mal sehen, das schmeckt wie Zuckerwasser nachher. Ich sage, so, wollen wir mal probieren, geben Sie mal her. Ich dahinter, ich sage, oh, Mensch, das ist aber eine komische, das kommt anders, der Geschmack ändert sich. Warten Sie mal, nicht? Fragen Sie morgen, wollen wir mal wiedersehen. No, ich hatte den Prim liegen hinterm Kusenzahn und da kommt ein Bauer aus meiner Gemeinde, der will die arische Abstammung holen und damals sagten die Bauern nicht arisch, sondern Herr Pastor, ich wollte meine arabische Abstammung haben, nicht? Ja, dann wollen wir die arabische Abstammung mal suchen, dann kommen Sie mal mit, nicht? Und dann ging ich ins Büro und holte das Kirchenbuch. Wen wollen Sie denn haben? Ja, meinen Opa. Ich sage, gut, wollen wir mal sehen, hat er ungefähr gelebt, dann und dann. Ja, gut, ich suchte. Und, und dann guckte ich in das Buch und da war damals, so vor 100 Jahren, in Aalen ein Pfarrer, denn damals mussten die noch das Standesamt führen, das mussten also bis 1870, glaube ich, hat die Kirche auch das Standesamt geführt. Und da hatte dieser und der Pastor, wenn der einen Bauern nicht leiden konnte, dann schrieb er immer Todesursache Faulheit. Die starben alle an Faulheit. Das hatte ich auch noch nicht gehört, nicht? Dass man an Faulheit stirbt, nicht? Und da gucke ich in das Kirchenbuch und ich sehe, der Opa ist auch an Faulheit gestorben, nicht? Und ich sage zu den Bauern, entschuldigen Sie, wollen Sie das beglaubigt haben? Ihr Opa ist an Faulheit gestorben. Oh nein, dann lieber nicht, Herr Pastor. Ich sage, ja, nun hat sich das verrutscht und mit einmal war was Menschliches passiert. Und ich wurde weiß um die Nase und der Angstschweiß kam. Der Bauer sagt, Herr Pastor, Sie sehen so komisch aus. Ist Ihnen nicht wohl? Ich sage, nee, so ein bisschen komisch fühle ich mich schon. Ich konnte doch nicht sagen, ich habe einen Riemen verschluckt. Ne? Ne? Ich sage, so ein bisschen komisch ist mir das, aber das werde ich dir wohl wieder geben. Ich atmete. Ich schrieb weiter. Mit einem Mal dreht sich langsam der Magen schon. Ich bin gerade noch aus der Tür geflitzt. Ne? Nicht? Ich habe nicht mehr geprimt, aber das Rauchen habe ich nicht verloren. Nicht? Nicht? Verstehen Sie? Und da lag die Ecke. Nicht, aber das habe ich verloren, indem unsere Haustochter mir Hilfe war, die ein Jahr bei uns im Hause war und die eigentlich uns viele Bindungen auch, in denen sie stand, verloren hatte. Aber am letzten Tag sagte ich zu dem Mädchen, ich bin eigentlich traurig, Kind, dass du den Schritt über die Linie nicht gefunden hast. Nicht, ich dachte, sie ist wohl erweckt, aber nicht, die Hingabe hat sie nicht erreicht. Hat hier was im Wege gestanden und da guckt sie mich ganz groß an. Ich denke, Mensch, was guckt die? Ich sage, entschuldige mal, Mädchen, bin ich es vielleicht gewesen? Da sagt sie, Herr Pastor, ich habe zu keinem Menschen ein solches Vertrauen wie zu Ihnen. Und ich weiß, Sie lieben den Herrn Jesus so, dass Sie für ihn sterben würden. Das war alles gut. Und ich bin oft in Ihren Vorträgen abends gewesen, wenn Sie mich mitgenommen haben. Und dann habe ich gesehen, wie die Menschen zu Ihnen in die Seelsorge kamen. Und dann habe ich gedacht, morgen früh gehe ich auch zu Pastor Kemner. Und dann wollte ich Sie abends nicht mehr stören, weil Sie so viel um die Ohren hatten. Am anderen Morgen standen Sie auf und sagten, Mädchen, geh mal gar nach Rotermund, hol mal einen Halt von Zigarre, dann habe ich bessere Stimmung. Und dann ging ich hin und dann habe ich gedacht, gestern Abend, da war es Christus und heute Morgen ist es bei ihm die Zigarre. Und da war ich, hatte ich den Keulenschlag. In dem Augenblick, nicht, da war ich so innerlich fertig. Und durch dieses Wort von diesem Mädchen war ich so, ja, getroffen, dass ich gesagt habe, so Herr, von diesem Augenblick an gelobe ich dir, in meinem ganzen Leben werde ich nie wieder eine Zigarre anrühren. Jetzt ist es vorbei. Es ist ja furchtbar, dass ich diesem Mädchen ein Jahr lang durch mein Rauchen im Wege gestanden bin, nicht? Dass ich es war, wo ich sie hätte führen sollen, nicht? Und vielleicht verstehen Sie, ich habe von diesem Tage an keine Zigarre und auch keine Zigarette mehr angerührt. Der Geschmack war vergangen. Und ich meine, das war so. Also, was Jona vergisst, er hat den doppelten Maßstab. Nicht, er hat die irdische Gerechtigkeit, danach will er urteilen, aber er sieht nicht, dass er mit dem Maßstab, den er jetzt für Ninive suchen will, sich selber verurteilt. Denn das ist das Ungeheuerliche, dass er sich jetzt benimmt wie der Schatzknecht, dass er ganz vergisst, dass ihm in den 3 Tagen seine Schuld und seine ganze Lebensschuld auch vergeben ist. Und nur von dieser Mitte her er den anderen beurteilen muss und sich selber beurteilen kann. Und wir sehen sofort, dass Jona etwas, einen vergeblichen Versuch macht, der darin besteht, dass Jona hier sagt, als ich noch daheim war. Also er will sein Leben zurückdrehen, seine Wirklichkeitsdeutung wieder suchen in dem, was vor seiner Bekehrung lag. Vor den 3 Tagen. Er hat den Maßstab von früher, den will er jetzt wieder neu aufnehmen. Und das ist unmöglich. Wenn du begnadet bist von Gott, wenn du zum Glauben gekommen bist, dann musst du immer den Maßstab haben, den Gott für dich auch gewählt hat, nämlich die Gnade und das Erbarmen. Dann kannst du nicht einen doppelten Maßstab haben und bei dir die Gnade nehmen und bei anderen genau sagen, da müssen wir anders verfahren. Nicht wahr? Als ich noch daheim war, das ist der Irrtum von Jona. Nicht? Es gibt kein Daheim. Dies Daheim war das alte Leben, als er nach Tarsis floh. Das war der Standpunkt, der überholt wurde von Gott durch die drei Tage. Nicht? Und wo ein Mensch im Innersten überholt ist in der Gnade, da muss er auch barmherzig denken mit den anderen. Und da kann er sich nicht aufregen. Es ist ja etwas, ich würde sagen, wenn ich hier dieses Kapitel lese, ihr lieben Geschwister, ich finde, Jona, der liebe Gott geht mit Jona ja wunderbar um. Nicht? Der liebe Gott gibt eigentlich auf seine ganze Nörgelei und Quäkerei, die er da macht, nicht, und Steckerei, da, die er da loslässt, nicht, überhaupt keine ausführliche Antwort, sondern er stellt eine Frage. Gott fragt ihn, Jona, glaubst du wirklich, dass du Grund hast, dich so schrecklich aufzuregen, nicht? Warum regst du dich eigentlich auf? Also, wer sich aufregt, hat Unrecht. Ein Christ, der sich aufregt, merkt euch das, hat immer Unrecht. Denn wenn er wirklich unterschreibt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann hat er keinen Grund, sich riesig aufzuregen, nicht? Die Aufregung führt immer ins eigene. Und das eigene ist immer Verhängnis, ist immer ein falsches Gewicht in unser Leben. Und deshalb Vorsicht, wenn man sich aufregt. Nicht, dass es nicht einen heiligen Zorn gibt, den kann man auch haben, nicht? Aber, und den muss man vielleicht haben, aber keine Aufregung. Und wenn so ein heiliger Zorn uns packt, dann muss auch darin noch die Liebe sein, nicht das eigene. Wie bei Jesus, als er den Strick nahm in Jerusalem und sicherlich vielleicht zugehauen hat. Das kann so sein, aber die Liebe muss mit drin sein. Ich vergesse nicht, ich habe dieser Tage wieder den Rechtsanwalt getroffen, dessen Sohn ich einmal drei runtergehauen habe. In Aalen, als er im Konfirmandenunterricht war. Er ist heute Staffelkapitän bei der Lufthansa und bildet sogar aus. Und der Vater hat mir gesagt, dass auch jetzt vor ein paar Sonntagen, als wir uns trafen, dass er immer noch davon träumt, dass sein Pastor Kemner mal nach Afrika fliegen will. Und ich soll bei ihm in der Flugkanzel sitzen. Und der Junge, der hatte schon als Konfirmand immer die Bibel war ihm wohl zu langweilig manchmal. Und wenn ich da abfragte, dann hat er unter der Bibel immer einen Fliegerroman liegen, Schmöker. Und dann schmökert er immer so hin und her, nicht? Auf, nieder. Und ich hatte den Kindern gesagt, ich werde nie, sagt euren Eltern das, euch verhauen, nicht? Aber ich werde, ihr kriegt drei runtergehauen von mir, nicht? Das will ich gleich, jetzt schon, bei Beginn des Unterrichtsjahres hatte ich das denen klar gemacht, sagt euren Eltern das, ihr kriegt drei runtergehauen, wenn er mich beschwindet und belügt, nicht? Wer lügt, der kriegt Schläge. Habt ihr das gehört? Jawohl, Herr Pfarrer, schön, also ab, nicht? Und nun bin ich im Unterricht und ich merke, der Kurt, der ist immer so am Schaukeln mit der Bibel. Und ich sage, Kurt, hast du da ein Buch unter der Bibel liegen? Nein, Herr Pastor. Aha, ich ließ ihn erst in der Ecke schmoren und dachte, ich guckte mal immer hin, dass er es nicht wegnehmen konnte. Dann ging ich mal etwas vorne zurück hin, dass er immer dachte, jetzt kommt der Angriff. Ich denke, lass ihn mal braten, nicht? Und dann ging ich mit einmal ein bisschen weiter und mit einem Griff hatte ich den Schmöker. Ich sage, Kurt, hier. Nachher bei mir im Arbeitszimmer. Na, alles saß still. Was macht der Pastor nun? Der einzige Sohn vom Rechtsanwalt, nicht? Wie wird er sich da verhalten? Die ganze Meute blieb draußen vor der Pfarrhaustür stehen, als ich entlassen war, und Kurt kam bei mir ins Arbeitszimmer. Ich sage, Kurt, was war das, was da passiert ist? Eine Lüge, Herr Pastor. Ich sage, richtig. Was steht darauf? Strafe. Richtig. Ja, Kurt, das wird mir schwer. Aber was soll man da machen? Er sagte, beten, Herr Pastor. Ich sagte, das dachte ich gar nicht dran, dass er das... Ich sage, ja, das ist richtig. Sag, komm, dann setz dich hin, dann wollen wir mal beten. Er setzt sich hin, ich sage, Gott, bete du mal zuerst und dann bete ich. Und was betet der Kerl? Er betet, lieber Herr, gib dem Pastor Kemner die Kraft, dass er mit drei runterhaut. Amen, nicht? Ich denke, mein lieber Mann, nicht? Jetzt wird es noch schlimmer, nicht schwerer, nicht? Und dann... habe ich auch kurz gebetet. Und dann sage ich, Gott, was kann man nun machen? Er guckte mich an und sagt, ach, Herr Pastor, tun Sie Ihren Gefühlen keinen Zwang an. Nicht? Ich sage, los, du bist ein Kerl, ich bin's auch. Kein Hampelmann, hacken zusammen, los, Augen zu. Gerade stehen, habe ich ihn drei runtergeknallt, dass die Backe rot war. Und dann habe ich seinen Kopf genommen, ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben und bin an meine Bibliothek gegangen. Und sage so, nun kannst du dir das beste Buch aus der Bibliothek aussuchen, nicht? Und das schenke ich dir. Hat er sich so ein dickes Buch ausgesucht, mit roter Backe kam er nach draußen und dann hat er zu den anderen Jungs gesagt, als die gesagt haben, hat er dir drei runtergeknallt und wie, hat er gesagt. Aber, das war die Sache, die Schläge haben dem Pastor Kemner mehr wehgetan als mir. Seht ihr, das war's. Und er hat zu Hause von diesem Augenblick an, hat der Junge, hat er noch, ich habe ihn trauen müssen mit Krücken damals nach einem Unfall. Er wollte von keinem anderen Pfarrer getraut werden und hängt, wie der Vater sagt, mit leidenschaftlicher Liebe an meiner Person. nicht? Und dann hat er zu den Eltern gesagt, als er nach Hause gekommen ist, natürlich hat der Vater es gleich wieder erfahren, nicht? In so einem Ort geht das ja gleich durch alle Häuser, was da passiert ist. Dann hat er zu den Eltern gesagt, dann hat er auch gesagt, Pastor Kemner hat völlig recht getan, nicht? Und die Mutter sagte mir, der liebt sie mehr als uns. Der hängt mehr an ihm. Also versteht ihr, Strafe, die Liebe wurde. Und es kommt immer darauf an, unter welchem Aspekt wir den anderen die Strafe geben, nicht? Und dass die Strafe sein muss, das ist richtig. Gott straft auch. Aber bei Gott straft in einem anderen Bezug, welche ich lieb habe, die Strafe und züchtige ich. Also die Liebe Gottes, die Strafe geht von der Liebe aus. Die Liebe sucht uns heim. Gott legt uns in einer Anfechtung aufs Herz, aufs Gewissen, auf unser Leben. Aber diese Anfechtung will uns heimsuchen. Die will uns näher bringen. Die will uns wandeln. Ninive, ja, Ninive jetzt. Jona richtet sich auf und meint, Feuer vom Himmel müsste fallen, genau wie Johannes und Jakobus vor Samarien, als Samaria die Tore verschloss, wie die beiden Jünger sagten zu Jesu, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, nicht? Jesus gab die Antwort, nicht wahr? Des Menschen Sohn ist nicht gekommen zu verderben, sondern zu retten, nicht? Und das hätte Jona auch bedenken müssen, nicht? Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden haben. Das hatte Jona selber erfahren. Und das ist das Ungeheuerliche, dass Christen, die zum Glauben gekommen sind, weiter später nachher den doppelten Maßstab wieder suchen, nicht? Am anderen die Sünden genau sehen und ihn aburteilen und vergessen, dass sie selber auch, nicht wahr, aus denselben Sünden vielleicht gekommen sind oder zumindest zu denselben Sünden auch fähig sind, nicht? Versteht ihr? Das wird leicht vergessen, nicht? Und dann handeln wir wie der Schaltknecht. Dann geht die Freudigkeit und die Geborgenheit weg, wenn wir nach diesem Maßstab, den eigenen Maßstab, den anderen beurteilen wollen und ihn abkanzeln und die schwarzen Flecke dann sehen und die immer wieder ans Licht stellen, damit wir vielleicht besser wegkommen. Also ihr versteht mich, vorsichtig da im Urteilen, vorsichtig mit Ninive umgehen und wo Menschen zum Glauben kommen und wo Menschen gläubig werden, sollten wir sie ohne Vergangenheit sehen können. Gott sieht uns in Christus ohne Vergangenheit. Kierkegaard hat gesagt, das weiße Kleid der Bibel ist Existenz ohne Vergangenheit. Wenn wir einmal mit dem neuen Leib der Auferstehung auferstehen, dann sind wir ohne Vergangenheit. Das ist die Freude der Erlösten. Die anderen stehen mit Vergangenheit auf. Und das ist das Geheimnis. Wenn wir andere Menschen abholen wollen zu Jesus, müssen wir unterm Kreuz Christi als solche, die von den drei Tagen herkommen, den anderen ohne Vergangenheit sehen können. Versteht ihr? Wenn ich in einer Beichte, da werden Hurereien gebeichtet und schlimme Dinge, manchmal Morde, nicht? Heute kann das mir nicht mehr passieren, dass ich dann denke, oh, die Sünde habe ich nicht getan. Das ist vorüber. Denn ich weiß, ich sitze auf derselben Bank ja auch. Aber in jungen Jahren ist mir das doch manchmal passiert, dass ich dann dachte, naja, fromm, frömmer am frömmsten, schlecht, schlechter am schlechtesten. Und ich denke dran, wie ich einmal eine Frau, als sie das zweite uneheliche Kind anmeldete, nach dem Krieg eine Flüchtlingsfrau, aus guten Verhältnissen kam die, fertig gemacht habe in meinem Arbeitszimmer, dass alles dran war. Ich habe sie eigentlich geradezu angebrüllt, nicht? Gesagt, was ist das für eine Sauerei, was führen Sie für ein Leben? Und dann, meine Frau hat was draußen gehört und sagte, als die Frau wegging, na, die wirst du nie wieder in der Kirche sehen. Das stimmte auch, die wäre auch nie wieder gekommen. Nämlich, aber dann kam Corrie ten Boom, diese begnadete apostolische Frau, die im besten Sinne der Botin Jesu ist. Und da war sie auch in Aalen zur Kirche gegangen. Und die Botschaft von Corrie ten Boom hatte sie so gepackt, dass sie am selben Abend noch zu mir kam und sagte, ich will in die Beichte, Herr Pfarrer. Und da war ich fertig. Denke, die kommt, wie hat die das fertiggebracht? Und als sie dann anfing, und dann sagte ich ihr, ich wundere mich, dass sie zu mir noch kommen, nach der Geschichte, wie habe ich ihnen neulich den Kopf gewaschen? Und dann sagte sie, ja, Pastor, ich kenne sie vielleicht besser, als sie sich kennen, denn so schlimm sind sie gar nicht. Im Grunde sind sie ganz anders. Und da wurde ich klein. sah, kommen Sie bitte mit. Und dann beichtete sie ihre Sünden, die hatte ich im Namen nach nicht getan. Aber mit einem Mal kam der Heilige Geist bei mir und sagte mir, was bist du doch für ein Luderjan? Was bildest du dir ein, was bist du für ein Pharisäer? Du erhebst dich über diese Frau, die den Mut hat, ihre Ehre hier unterm Kreuz zu begraben und die diesen Mut hat, hier hinsetzt. Und du bildest dir was ein, dass du das alles nicht getan hast. Du hast die Frau fertig gemacht. Und mit einem Mal habe ich gesagt, liebe Frau, Schluss jetzt mit Ihrer Beichte. Jetzt bin ich dran. Jetzt will ich Ihnen beichten. Nicht? Jetzt kommt der Pharisäer bei mir unters Kreuz. Und dann habe ich ihr die Hand hingehalten und gesagt, können Sie mir das vergeben, was ich neulich getan habe?
Oh, Herr Pastor. Ich sage, jawohl, das ist viel schändlicher als alles andere. Nicht? Dass ich nämlich einen Anspruch habe vor Gott. Das ist die Sünde. Die schlimmste, die es überhaupt gibt. Dass wir glauben, wir kommen durch die eigene Gerechtigkeit nach oben und in den Himmel. Das ist die Sünde, die Jesus entehrt und das Kreuz ja aufhebt. Und dann sind wir beide niedergekniet und wir haben beide Vergebung gesucht. Und ein paar Wochen drauf kam sie zu mir und sagte, Herr Pastor, ich möchte wissen, was die anderen im Ort reden über mich jetzt, wo ich fromm geworden bin. Das interessiert mich nicht. Aber ich möchte wissen, was sie über mich denken. Wie sehen Sie mich jetzt? Und dann im Augenblick war ich still und dann sagte sie ein Wort und das habe ich nie wieder vergessen. Herr Pastor, können Sie mich jetzt nach der Beichte ohne Vergangenheit sehen? Ohne Vergangenheit? Ich habe sie angeschaut und ihr nur die Hand gegeben und habe nur gesagt, liebe Schwester in Christus. Und da strahlte sie wie ein Backofen und sie hatte gemerkt, jawohl, Kenner sieht mich ohne Vergangenheit, nicht? Bruder, Schwester, in der Kraft der Vergebung, wir kommen beide von den drei Tagen her, nicht? Ist klar? Und von da aus hat diese Frau, sie wohnt heute, glaube ich, sie hat in Hamburg gewohnt, ist sie ein großer Segen dort in Hamburg geworden. Und sie hat auch andere von Ninive abgeholt. Also ist das klar? Nicht? Also, ich würde sagen, wir müssen diese falsche Gerechtigkeit, die Jonah jetzt wieder buchen will, ist auch unsere Gefahr. Dass wir auch, wenn wir bekehrte Leute sind, immer noch wieder aufs eigene setzen. Und dann sind wir immer im Unrecht. Sondern das Erbarmen Gottes, das uns abgeholt hat, haben wir auch den anderen zu bieten. Jonah lässt sich das nicht sagen. Er ist klüger als Gott. Er will Gott vorschreiben, wie er handeln muss. Es muss noch irgendetwas kommen. Nicht diese Halunken, diese Rabauken, diese Hurer, die müssen doch irgendwie eine Strafe haben. Lass doch ein bisschen Feuer runterfallen, dass sie mal einen Schrecken kriegen. Es kann doch nicht alles so billig abgehen. Nicht? Und was Jonah nicht sieht, ist, dass die Strafe aufgehoben ist von den drei Tagen her, wo Christus uns aufhängt. Wer sich selber da richtet, der ist dem Gerichte Gottes entnommen. Der ist durch Gott freigesprochen. Nicht, denn die Strafe liegt auf ihm. Und was tut Jonah? Jetzt geht er in die Etappe. Er geht draußen hin und in der Entfernung vor der Stadt, er sitzt sich, ich will mal bildlich sprechen, an Scherenfernrohr und beobachtet nun. Seht, ist das nicht etwas Trauriges? Wenn Christen den missionarischen Bezug verlieren, dann gehen sie auf Beobachtungsposten und setzen sich und gucken, was an den anderen Frommen ist. An der Gemeinschaft, da ist nicht viel dran, an der ist nicht viel dran. Der ist, bei dem da kann man das finden, bei dem Pastor. Und sie fangen an, sich auf die Tribüne zu setzen und beobachten, wie Leute, die im Stadion sitzen, bei der Fußballschlacht, wie der andere läuft, ob er gut oder schlecht spielt, die Partei, nicht, versteht ihr? Aber selber spielt man nicht mit. Man sitzt selber auf der Tribüne. Nicht, wo man selber nicht von der Tribüne runtergeht, selber mitspielt, nicht wahr? Da ist man nicht mehr frontecht, da liegt man in der Etappe, nicht? Und das müssen wir bedenken. Ich war neulich irgendwo in einer, zu einer Evangelisation, vor einigen, ist ein paar Jahre schon her. Und dann der Dekan, dem war ich wohl etwas auf die Nerven gegangen. Und eines Tages, da ließ er die Pfarrer alle zu einer Teestunde bitten und mich auch. Und als ich dann eine Viertelstunde gesessen hatte, da fing der Dekan an, über die Evangelisation zu reden. Und es dauerte nicht lange, da merkte ich, Nachtigall, ich höre dich tapsen. Ich bin gemeint, nicht?
machte das so um die Ecke rum, dass man doch ich da ein paar harte Ausdrücke gebraucht hätte. Und nun fing er so leise Kritik an und das wurde immer stärker. Und damit einmal unterbrach ich, sage, Herr Dekan, ich glaube, dass ich den Bezug merke, in dem Sie jetzt reden, nicht? Ich bin gemeint und ich möchte mich auch gern stellen. Nicht wahr? Wenn solche Fehler gemacht sind von mir, dann möchte ich dazu auch Stellung nehmen dürfen. Aber nun möchte ich etwas sagen. Wenn ich hier abends vor den paar tausend Menschen stehe, dann habe ich nicht nur ideologisch meine Predigt auswendig herzudeklamieren, sondern ich stehe in einem erbitterten Kampf mit den Mächten der Finsternis. Und die igeln mich ein. Und sie glauben gar nicht, wie schwierig solch eine Stunde ist vor diesen dämonischen Wänden, vor denen ich hier bei ihnen stehen muss. Und da kann es passieren, dass, wenn ich betend seufze, wenn ich an der Front bin, nicht wahr, dass ich, dann kämpft man mit dem Feind und dann kann ein Schlag vorbeigehen. Da kann es auch falsch treffen. Da kann ich auch einen Ausdruck nicht so gewählt gerade formulieren, wie Sie es haben möchten. Halte ich absolut für möglich. Aber ich möchte jetzt eine Gegenfrage stellen, Herr Dekan. Sehen Sie, ich bin an der Front. Und der Erfolg dieses Frontchristentums zeigt sich nach meiner Meinung in der Seelsorge. Ich habe heute Nacht bis 1 Uhr mindestens gesessen im Hotel und die Menschen kamen in die Seelsorge und in die Aussprache. Und nun möchte ich mal umdrehen und möchte fragen, wie viele Menschen sind zu Ihnen in der letzten Woche schon in der Seelsorge gewesen, nicht? Er schwieg. Ich sage, ich möchte weiter fragen. Im letzten Jahr, wie viele Menschen sind bei Ihnen in der Seelsorge gewesen? Herr Dekan, ich möchte weiter fragen. In den 10 Jahren Ihres Pfarramts, wie viele Menschen sind zu Ihnen gekommen und durften Sie zu Christus führen und haben Ihre Not unterm Kreuz gebeichtet? Er wurde ganz still. Ich sage, Herr Dekan, nicht wahr, sehen Sie, Sie sitzen in der Etappe mit dem Scherenfernrohr, Sie drehen ganz genau, Sie sehen, wie der Kämmerer da vorne da kämpft und sagen, das stimmt ja nicht, das ist nicht richtig. Und nun drehen Sie noch schärfer, da sehen Sie, der Kämmerer hat ein Loch in der Hose. Mein lieber Mann, jetzt drehen Sie das Scherenfernrohr auf das Loch in der Hose. Und nun sehen Sie, da guckt sogar das Hemd aus der Hose hinten. Noch, und nun drehen Sie noch schärfer, die höchste Stärke. Und da entdecken Sie, das Hemd ist noch nicht mal ganz richtig sauber. Nicht? Und nun gucken Sie dauernd auf das Hemd, aber beobachten gar nicht, dass ich auf Tod und Leben da kämpfe, dass völlig wurscht ist, ob meine Hose kaputt ist, sondern dass ich in einer anderen Schlacht stehe, wie hier in Krelingen, hier an der Front. Ich glaube, dass mir hier Gottfried recht geben würde. Nicht Gottfried, wir haben doch mit anderen Dingen zu tun, als mit diesen Kleinigkeiten, sondern wir stehen hier in der Schlacht und Pfarrer Vogt da auf dem Hof diese Tage, das ist Schlacht, nicht, das ist wirklich die sauerste Arbeit, die es überhaupt gibt. Da ist kein Spaziergang, nicht hier mit diesen Dingen sich herumschlagen und mit dem Teufel, da kommt man in Berührung. Aber das muss einmal gesagt werden, nicht? Und seht, das hat Jona vergessen. Und so sitzt er auf Beobachtungsposten, nicht? Er hat vergessen, dass er selber ein Sünder ist. Und nun, was tut Jona? In der Etappe, ja, man kann, etwas muss man tun. Und wenn man Ninive, den missionarischen Bezug, verloren hat zur Umgebung, wenn man den Auftrag nicht mehr als Marschbefehl kennt, an den Bruder arbeiten, der ausgestellt ist für jeden Christen nach Ninive, geh nach Ninive, nicht nach Tarsis, das gilt uns allen. Wenn man das vergessen hat, wisst ihr, was man da macht? Jonas baut Kürbis an. Da legt man sich auf Kürbiszucht, nicht? Und nun fängt er an, Kürbis zu bauen. Da kommt ein großer Kürbis. Das ist ein orientalischer Kürbis, der wächst ganz hoch und nun ist die Sonne ziemlich klar und die Blätter, die sitzen über seinen Kopf, eine Art Sommerlaube, nicht? Und nun mit einem Mal sagt der liebe Gott, nicht? Dieser Kürbis, der steht ja der Ninive-Sache im Wege. Er lässt einen Wurm kommen und der Kürbis geht tot. Und nun regt sich Jona wieder auf über den Kürbis, weil die Kürbiszucht nun bei ihm am Ende ist. Und die Sonne nun auch auf seinen Kürbis scheint. Nicht? Und nun ist die Kürbisfrage die Mitte im Leben. Nicht? Wenn Ninive nicht mehr die Mitte bei dir ist, dann wird es irgendein Kürbis sein bei dir, um den du dich drehst. Nicht? Dann drehst du dich um deinen Kürbis und dann ist nur interessant dein Wohlergehen. Dann bist du die Mitte. Nicht? Dann kommt diese stinkige Selbstverliebtheit, dass der Mensch sich zu wichtig nimmt. Nicht? Die meisten Menschen, beobachte ich von der Seelsorge her, gehen kaputt, für die Ewigkeit kaputt an ihrer stinkigen Selbstverliebtheit, nicht? Wenn man die bloß los wird, nicht? Nicht dies fürchterlich aufgespulte Ich bei vielen Menschen, nicht? Und der liebe Gott kann uns offenbar nur helfen, wenn er dann, wenn wir so eine Mitte haben, wenn wir uns drehen um einen Kürbis. Ja, wie kann er uns denn anders helfen? Da muss er einen Wurm kommen lassen. Ja, und was tut er dann? Der Wurm? Dann geht der Kürbis tot. Dann regen wir uns natürlich auf und sagen, das durfte der liebe Gott nicht tun. Ist doch mein Kürbis. Und ich wollte doch schön im Schatten sitzen, nicht? Ich wollte doch in der Etappe bleiben. Ich muss doch mein ruhiges Leben behalten, nicht? Der liebe Gott ist zwar, dreht man Spieß um. Sitzt, so macht's Jonah, nicht? Er will jetzt, richt sich auf und sagt, oh, dieser Kürbis, dies Wehgeschrei über die Kürbiszucht, nicht? Versteht ihr? Und genau das passiert bei vielen Christen, die nicht merken, dass die Anfechtung Gottes immer dahin zielt, uns die Dinge zu nehmen, die uns eine falsche Mitte bedeuten. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass Gottes Angriff immer dahin ging, wenn ich mein Herz an bestimmte Dinge hing, dass Gott dann den Wurm schickte, dass mir das kaputt gemacht wurde, nicht? Dass diese Mitte mir genommen wurde. Und das ist gut so, nicht? Gott kann das gar nicht dulden, nicht? Denn nur so kann Gott uns wieder in den Griff bekommen, nicht? Und das sind Dinge, die wir sehen müssen, nicht? Und deshalb, Herr, kommt dann die Anfechtung über uns, dass wir dann an dieser Ecke Gott uns im Griff behält. Jonah richt sich wieder auf und sagte, das durfte der Herr nicht tun. Und jetzt richt er sich auf über den Kürbis, nicht mehr über Ninive. Aber nun kommt eine Anfrage Gottes. Gott sagt zu ihm, Jonah, warum richtst du dich wieder so auf? Jetzt über deinen blöden Kürbis, nicht? Und dass du ein bisschen Sonne auf deinen Kopf kriegst, nicht? Warum bist du so sehr die Mitte? Hast du denn völlig vergessen, wozu ich dich, ja, dir das Leben wieder geschenkt habe, das Geistliche? Dass du aus dem Bauch des Fisches, wie durch ein Wunder doch, am Leben geblieben bist, damit du den Auftrag erfüllst. Das ist die Sendung. Deshalb bist du am Leben, damit du für anderen etwas bedeutest, dass du sie abholst zur ewigkeitlichen Mitte, auch zu den drei Tagen, dass du sie in die Barmherzigkeit bringst, die dir selber widerfahren. Und dass du nicht da mit entsicherter Pistole da stehst und alle andere beobachtest und die Burg des Herrgotts verteidigen willst. Das brauchst du nicht. Nicht, sondern das kann ich schon selber. Aber warum gehst du in die Etappe, Jonah? Sieh, in Ninive, so und so viele Menschen, Tiere und auch Kinder leben da. Und die haben alle eine unsterbliche Seele. Und die gehen alle verloren. Und die können alle nur gerettet werden von den drei Tagen her. Wenn sie die Botschaft hören, wenn sie Vergebung der Sünden finden, wenn sie aus dem Geheimnis von Schuld und Sünde aufbrechen. Und dann die Gewissheit bekommen, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm, er warf sie weit weg in die Fern, er starb auch für mich an dem blutigen Stamm. Meine Seele, lobpreise den Herrn. Jonah, willst du nicht wieder nach Ninive gehen? Willst du in der Etappe bleiben? Willst du deine Kürbiszucht als Mitte machen? Auch ganz schön und gut, aber die Botschaft heißt, die ich dir gebe, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Das andere wird dir dann zufallen. Und nun ist dies vierte Kapitel. Ja, ist damit das Jonah-Buch zu Ende? Ich würde sagen, nein. Es gibt noch ein ungeschriebenes fünftes Kapitel. Denn, lieben Brüder und Schwestern, das möchte ich zum Schluss sagen. Der Mann, der uns in dieser Offenheit hier im vierten Kapitel gebeichtet hat, was er für ein Schlurrjahr war, wie Gott ihn aus den drei Tagen rausgeholt und wie er selber wieder in die falsche Gerechtigkeit zurückgefallen ist, wie er selber den Maßstab wieder verwechselt hat und der uns sagt, so hat Gott mit mir gehandelt und so erbärmlich bin ich gewesen, dass ich für die anderen den Maßstab nicht habe gelten lassen wollen. Ich bin wieder immer in die eigene Gerechtigkeit reingeschlittert. Aber so groß ist Gott gewesen, dass er mich wieder zurückgeholt hat. Wir dürfen glauben, dass dies fünfte Kapitel doch, was hier nicht geschrieben steht, so etwa formuliert werden muss. Nachdem Gott so mit ihm gesprochen hat, hat Jonah das bestimmt eingesehen und er ist aus der Etappe wieder rausgegangen und er ist wieder nach Ninive gegangen und hat dort seinen Dienst getan, seinen Auftrag erfüllt. Ob Ninive geblieben ist im Glauben, wissen wir nicht. Wir wissen, dass etwa um 715 nach Jona der Prophet Nahum nach Ninive gesandt wurde. Und da war die Erweckung, war versandet sicherlich, die angefangen war, und die Menschen waren vielleicht wieder zurückgefallen. Jedenfalls erweckte Menschen, die stehen in der Gefahr, dass sie verstockt werden, wenn sie nicht sich ganz bekehren. Erweckung ist gefährlich und sie kann sogar führen zur Sünde im schlimmsten Falle, wieder den Heiligen Geist, wenn man immer nicht die letzte Ecke im Leben findet, der Hingabe. Und ich würde sagen, hier in Ninive, da ist Nahum gekommen und es ist ein erschütterndes Wort, mit dem der Prophet Nahum die Buchung über Ninive schließt. Nämlich da steht, wenn ihr den Propheten Nahum lest, am Schluss von Ninive: Niemand wird deinen Schaden lindern, deine Wunde ist jetzt unheilbar. Unheilbar. Gnadenstunden Gottes verpflichten. Empfangene Gnade in meinem Leben muss sich umsetzen in Bewegung zum Bruder hin, in den Auftrag, in Wort, in Werk, in Gebet, in der Tat. Herr, hilf uns, dass wir durch die drei Tage, durch die wir, wie ich hoffe, alle hindurchgegangen sind, die Dienstverpflichtung ernst nehmen. Ach Herr, wie muss das Glück erfreuen, der Retter einer Seele sein. Amen. Wünsche ich einen guten Tag heute.